Herzlich willkommen, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, zum Fasten-Summit. Heute habe ich zu Gast Dr. Heinz Bitzer. Er ist Arzt und wir werden mit ihm über das Thema Geschichte des Fastens, auch aus medizinischer Perspektive, sprechen. Er wird uns auch heute, also den aktuellen Stand, was er beobachtet, was jetzt gerade sich entwickelt, das wird er berichten. Und auch über ein Thema, also auch über die Psyche beim Fasten. Über das werden wir heute sprechen. Ich möchte dich, Heinz, gern ein bisschen vorstellen. Du bist mein lieber Kollege im Vorstand bei der Österreichischen Gesellschaft für Gesundheitsförderung. Möchtest das jetzt auch übergeben, eine neue Generation. Du bist 1946 in Wien geboren und hast dann dort auch Medizin studiert. Du hast deinen Beruf 35 Jahre lang als Landarzt im Weinviertel ausgeübt. Und du bist jetzt immer noch tätig und als Wohnsitzarzt und auch beim Ärztefunkdienst. Und du warst auch als Feuerwehrarzt tätig, als Schularzt, also so richtig ein Landarzt, wie man sich das vorstellt. Du betreibst immer auch noch eine kleine psychotherapeutische Praxis. Als Besonderheit sehe ich auch, dass du dich ausbilden hast lassen zum BALINT-Gruppenleiter. Und noch viele andere Aspekte gibt es. Du bist vor allem auch Sänger. Bei der Wiener Singakademie bist du seit vielen Jahren und auch noch in vielen anderen Chören. Und es gibt das Thema Kreistanz, das in deinem Leben eine Rolle spielt. Du bist ein Kreistänzer. Möchtest du zu diesen Ausführungen noch etwas ergänzen? Gerne, was sollten wir noch über dich wissen, bevor wir ins Gespräch einsteigen?
Also im Großen und Ganzen war das sowieso sehr ausführlich. Und passt für mich.
Okay. Gut, lieber Heinz, Geschichte des Fastens, was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, eigentlich fängt es schon ganz, ganz früh an. Circa 2600 vor Christus gibt es bereits die ersten Aufzeichnungen von den Sumerern auf Tontafeln, wo also bei bestimmten Erkrankungen schon die Nahrungsreduktion, damals wurde noch nicht so von Fasten gesprochen, aber die Nahrungsreduktion empfohlen wurde. Man spricht in der Medizin überhaupt lieber von Nahrungsreduktion als von Fasten. Das ist also eigentlich der gängige Begriff, aber im Prinzip kommt es dem sehr nahe, dem Fasten. Ja, es gibt dann auch natürlich gerade in der alten Griechenland sozusagen eine ganze Reihe von Ärzten, die hier wichtig wären, natürlich Platon und Aristoteles, waren nicht immer alles Ärzte, zu diesen platonisch-aristotelischen Philosophie muss man dazu sagen, dass hier sozusagen der Logos, der Geist, sozusagen ganz einen hohen Stellenwert genossen hat und dass sozusagen das Essen eigentlich eine sehr, einen niedrigen Stellenwert hatte. Also es war eigentlich notwendig zu essen, damit man halt dann überlebt und auch seine Arbeitskraft erhält. Aber das Wichtigste war, es war sozusagen eine Philosophie, die eigentlich den Wert des Essens sozusagen minimiert hat. Und den Logos und den Geist in diesen Symposien, also die im Symposium, das abgehalten wurde, wo ja nur Männer zugelassen waren, dort wurde sozusagen gescheit geredet, wie man so schön sagt. Ich bin zwar überzeugt, dass sie auch davon sehr wohl auch dann die Küche genossen haben. Im alten Griechenland war für die Küche zuständig die Sklaven. Wenn es aber wenn jemand sich keinen Sklaven leisten konnte, dann war es natürlich die Ehefrau. Also, und so gesehen war auch hier schon sozusagen eine Zweiteilung, eine Dichotomie vorhanden zwischen der hohen Philosophie der alten Griechen und der, wie schon genannten, eher niedrigen oder sage ich jetzt einmal, unterbewerteten Teil des Essens. Das ist die eine Seite. Dann gibt es ganz eine Reihe, es gibt den Galen und es gibt Celsus und so weiter. ganz wichtige, die sozusagen ein eigenes weltmedizinisches Weltbild geschaffen haben, das bis in das 18. Jahrhundert hinein, man muss sich vorstellen, das hat also fast 2000 Jahre gehalten, also überspitzt gesagt, und erst dann in dieser Zeit durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse konnte man dieses medizinische Weltbild aus dem alten Griechenland sozusagen verlassen. Und man könnte jetzt sehr viel verschiedene Stadien und sehr verschiedene Zeitalter von Mittelalter, Renaissance und so weiter. Das sind ganz spannende Sachen, die man natürlich alle nachlesen kann. Ich würde mich jetzt beschränken eigentlich auf einen einzigen Mann in dieser Geschichte, der 1467 in Venedig geboren wurde, als Sohn eines reichen Kaufmanns. Und der hat bis zu seinem 40. Lebensjahr geföllert und geprasst und das Leben in vollen Zügen genossen, wie man so schön sagt. Und sein Hausarzt hat ihm also mehr oder weniger mitgeteilt, er hat dann schon Gicht gehabt, er hat also auch schon Diabetes-Symptome gehabt. Jedenfalls sein Hausarzt hat gesagt, wenn er so weitermacht, wird er nicht mehr lange leben. Zum Unterschied zu meiner Erfahrung gibt es tatsächlich Patienten, die sich vom Hausärzten sozusagen was sagen lassen. Das habe ich nicht immer erlebt, dass das für Patienten beeindruckend war. Jedenfalls hat dieser Luigi Cornaro, wie er heißt, aus Venedig, das ist ihm unter die Haut gegangen und er hat sein Leben komplett verändert. Er hat begonnen, sich Maß zu halten, wenig zu essen, also gesünder zu essen, wenig Fleisch zu essen. Er hat allerdings am Abend auf seinen Rotwein nicht verzichtet. Das war ihm wichtig. Er hat dann begonnen, Waldläufe zu machen. Er ist jagen gegangen. Jagen war damals ein ganz wichtiger Teil. Und hat dann mit 63 Jahren noch ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen. Und das kann man heute noch lesen, Discorso della Vita Sobria, also eine Diskussion über das mäßigende Leben.
Kann man so sagen, dass das erste Fastenbuch der Welt ist? Wäre
Nein,
das
ist nicht ganz, aber es gibt andere Schriften und Bücher, wie gesagt, die also auch schon auf diese Nahrungsreduktion Bezug nehmen. Was mich nur fasziniert hat bei diesem Mann ist, dass der nicht nur mit 63 noch ein Buch geschrieben hat, wäre ja heute kein Thema, dass man mit 63 ein Buch schreibt, sondern dieser Mann ist 99 Jahre alt geworden und in Padua verstorben. Also das ist etwas, was für die damalige Zeit unglaublich toll war, weil die Lebenserwartung in der damaligen Zeit war ca. 35 bis 40 Jahre im statistischen Schnitt. Also man kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn damals jemand 99 Jahre alt geworden ist.
Also kann man, was war das Wichtigste, was dieser Mann in seinem Leben verändert hat?
Das war eigentlich das, was mich so fasziniert, ist, dass es sich immer auszahlt, sein Leben zu verändern.
Ja.
Das ist für mich die wichtigste Botschaft von diesem Mann, der mit 40 Jahren eigentlich, sage ich jetzt, durch seine Erkrankungen am Rand des Todes stand, dass er durch diese radikale Veränderung seines Lebens 99 Jahre alt geworden. Das wären heute ja auch nicht alle möglichen Menschen. Und für mich heißt das nichts anderes, dass das, was wir tun in der GGF, das ist Fasten zu propagieren, ja genau das heißt Mäßigung. Diese Sachen gibt es ja, das zieht sich quer durch die ganze Geschichte durch. Das ist zum Beispiel im Taoismus, ist das ein ganz wichtiger, eine einmalige Sättigung, das ist in der Regula Benedicti von den Benediktinern, also wie ein roter Faden zieht sich diese diese Nahrungsreduktion, die Mäßigung durch.
Darf ich dich dazu fragen? In deinem Lebenslauf ist Fastenarzt auch relativ spät erst dazu gekommen. Also wie kam dieses Thema denn zu dir und wie kamst du zu diesem Thema? Also was ist denn deine persönliche Geschichte?
Für mich war, ich habe das gelesen, Heilfasten in Schärding bei den Barmherzigen Brüdern. Ich habe damals 1998 aber sowas von keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Buche in der Lützen, da waren wir überhaupt kein Begriff. Und bin dort hingefahren, habe 2 Wochen nach Buche in der Lützen gefastet. Ich war der einzige Fastenteilnehmer. Um mich herum sind Menschen gesessen, die alle Vollpension gegessen haben, die mich sehr bedauert haben, ob ich nicht was Gescheites zum Essen kriege. Ich habe gesagt, nein, ich bin hier zum Fasten. Ich habe 2 Wochen hindurch täglich Glaubersalz in der Früh bekommen. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, ob das richtig oder falsch ist.
Das würde man heute, darf ich da gleich nachfragen, das würde man heute auf keinen Fall empfehlen.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Also wenn ich heute zurückdenke, ich meine, ich war, sage ich jetzt einmal, damals noch jung und knusprig und ich habe das ausgehalten. Ja. Aber es war natürlich, und die haben damals in Schärding sich auch nicht wirklich ausgekannt. Aber das habe ich nicht gewusst. Ich habe das durchgehalten. Dann gab es noch eine 3. Aufbauwoche. Und ja, ich habe, und das hat mir irgendwie gut getan. Ich habe, glaube ich, 12 Kilo damals abgenommen in den 2 Wochen. Das war das Einzige, was ich sozusagen damals für mich Fasten, okay, ist Gewicht abnehmen. Ich habe durch meine Arbeit als Landarzt, ich koche sehr gerne und esse auch sehr gerne. Und das ist natürlich etwas, was sich bemerkbar macht in der Leibesmitte. Jedenfalls war für mich am Anfang Fasten nicht gleich Gewicht abnehmen. Aber erst mit den nächsten Fastenseminaren, wo ich ganz normal als Teilnehmer dann war, das war dann in Bad Mühlach, in Pianegg und so weiter. Da ist mir dann aufgefallen, dass es was viel, viel Wichtigeres gibt, als nur, dass das Gewicht, dass man Gewicht verliert beim Fasten, ist ja eigentlich, braucht man nicht diskutieren, ja ganz normal. Aber das, was für mich wichtiger geworden ist, ist eigentlich die Begegnung mit mir selbst. Und da gibt es in Fastenseminaren in der Mitte der Woche einen Tag der Stille. Und auf den habe ich mich zunehmend mehr gefreut. Ich bin dann sozusagen einen ganzen Tag völlig allein durch den Wald marschiert und habe wirklich das genossen, einfach nur mit mir selbst zu sein. Und dann habe ich gemerkt, dass hier beim Fasten sehr vieles aufbricht. Dass sozusagen die Begegnung mit sich selbst etwas auslöst. Es löst Dinge aus, was brauche ich? Ich denke nur an den wichtigen Punkt von Buchinger. Sozusagen konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig in deinem Leben ist. Und das sind dann einfach, weil man auch sehr viel Zeit hat, kann man wirklich, hat man wirklich die Möglichkeit, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich wirklich zum Leben? Was ist wirklich lebensnotwendig? Und was ist eigentlich, was glaube ich nur, dass ich unbedingt brauche und im Grunde genommen überhaupt nicht wichtig ist?
Ja.
Und da ist zum Beispiel das Thema Beziehungen, Thema, wie ist meine Position in dieser Welt, wie schaut mein Beruf aus und viele, viele Dinge beginnt man zu reflektieren. Und da ist das Fasten natürlich eine ganz hervorragende Möglichkeit.
Da kommen wir, sind wir schon mitten in diesem zweiten Thema von dir, also die Rolle der Psyche beim Fasten. Ich meine, ist das etwas, das auch Luigi Cornaro auch schon angesprochen hat? Hat der das auch schon thematisiert?
Nein. Ich meine, Luigi Cornaro hat dann sehr viele Briefwechsel geführt mit verschiedenen, sage ich, hohen Persönlichkeiten, war damals schon auch ein berühmter Mann, aber ich kann zumindest aus seinen Schriften das nicht herauslesen. Das war, also die psychische Seite ist da etwas unterbelichtet in der damaligen Zeit. Wobei ich sage, dass das jetzt in der gesamten menschlichen, sozusagen Existenz mit einbezogen war. Also das wurde nicht gesondert behandelt, sondern Körper, Geist und Seele war eine Einheit. Und das war schon bei den alten Griechen so. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das keine Rolle gespielt hat. Aber es wurde nicht explizit sozusagen ausgeführt.
Ich meine, hast du dich auch beschäftigt mit dem Thema Fasten als sozusagen Krisenbewältigungsstrategie auch in den Religionen, in den Einzelnen? Ist das auch etwas, womit du dich da beschäftigt hast?
Ja, es gibt ja schon im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo in Krisensituationen, das waren ja meistens dann Situationen, wo es um Krieg oder um Kämpfe gegangen ist und wirklich existenzielle Probleme. Und da war sozusagen das Wichtigste Beten und Fasten. Also schon im Alten Testament wird das beschrieben, dass dieses Beten und Fasten sozusagen eine Möglichkeit ist, die Beziehung zu Gott herzustellen und ihn darum zu bitten, ja, auch diese menschlichen Probleme und Krisen zu lösen. Aber es steht schon im Alten Testament, dass der liebe Gott nicht sozusagen eine Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche ist, sondern dass Fasten und Beten zwar eine wichtige Seite ist, aber nicht automatisch zum Erfolg führt. Also auch Kriege wurden damit nicht verhindert, auch heute nicht. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen.
Dann vielleicht noch ein letztes Mal zurück zu diesem Luigi Cornaro, und hat er dann auch was ausgelöst mit seinem Buch bei den Mitmenschen? Also sozusagen wurde das irgendwie dann auch ein Trend?
Also dieses Buch wurde in viele Sprachen übersetzt.
Tatsächlich.
Das ist einmal das Erste. Gott sei Dank gab es damals schon den Buchdruck und damit auch die Verbreitung von Büchern. Und also das Buch von Luigi Cornaro hat zum Beispiel Dr. Christoph Hufeland, das ist der Begründer des Naturheilverfahrens in der Medizin. Die haben alle dann schon auf Luigi Cornaro, auf sein Buch aufgebaut.
Okay.
Also das hat wirklich vieles ausgelöst, und es gibt viele, die den Luigi Cornaro sozusagen, für die war der sozusagen wie ein Mentor für ihre weiteren Bücher.
Und hat dann auch Buchinger Lützner, haben die dann, also hat er auch auf dem aufgebaut, oder hat er von einer anderen Quelle das?
Das muss ich jetzt ganz offen sagen, das kann ich jetzt nicht sagen, ob Dr. Buchinger auch Cornaro gelesen hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß nur, dass eben Dr. Buchinger hat 1917 als Marinearzt abgedankt mit schweren, also mit sogenannter Polyarthritis, also und zwar einer reaktiven Polyarthritis. Das heißt, er hat eine schwere Mandelentzündung durchgemacht. Und aufgrund dieser Infektion, heute weiß man, das sind etwas emulsierende Streptokokken, weiß man, da gibt es eine reaktive Arthritis, das heißt, er hat massive Gelenksbefall gehabt, die Gelenke waren geschwollen, und er konnte im Grunde genommen mit 40 Jahren, war er arbeitsunfähig. Mhm. Also er konnte nach dem Ersten Weltkrieg praktisch nicht als Arzt arbeiten. Und hat ihm ein Freund geraten, er möge doch einmal eine Fastenkur machen. Und das hat so viel Verbesserung in ihm ausgelöst und hat so viel Verbesserung gebracht in seiner gesundheitlichen Situation, dass er sofort eine zweite Fastenkur angeschlossen hat. Und aufgrund dieser Eigenerfahrung, was das Fasten, gerade bei der, man weiß das heute auch bei der rheumatoiden Arthritis, dass das wirklich sehr viel kann, hat er eben dann in Bad Pyrmont seine erste Fastenpraxis gegründet, und heute weiß man, Überlingen und so weiter ist bekannt. Also das hat wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen. Er hat allerdings zuerst einmal die Oberschicht, die haben das Geld gehabt, das muss man auch sagen, und erst Dr. Lützner, sein Nachfolger, das ist ganz wichtig, hat begonnen, dieses Fasten aus dieser rein ärztlichen Geschichte rauszunehmen und das Fasten für Gesunde gegründet. Das heißt, er hat gesagt, das muss auch möglich sein, dass Menschen, die nicht Ärzte sind, diese Fastenseminare begleiten. Und das ist der Unterschied zwischen Heilfasten, das mit ärztlicher Begleitung, und Fasten für Gesunde, wo eben nicht ein Arzt dabei ist. Und das ist es eigentlich der Grund, warum die GGF sozusagen Menschen ausbildet, die auch als Nichtärzte sehr viel Information bekommen, sehr viel Verständnis für die Abläufe und dann eben mit den Menschen arbeiten können.
Kannst du auch noch etwas sagen, was du, also du beschäftigst dich sehr intensiv und liest sehr viel und haltest dich am Laufenden. Was siehst du denn als aktuelle Entwicklungen, wie das Thema Fasten sich jetzt sozusagen in dem Raum, wo wir leben, in dem Kulturraum, sich oder irgendwelche Veränderungen und Entwicklungen siehst? Ja?
Ich denke mal, dass sozusagen, und das ist auch etwas, was immer in der Geschichte, auch in Zeiten von Überfluss, und wir leben hier in Mitteleuropa im Überfluss, und dass das auch eine Gegenbewegung auslöst, und da ist dieses Fasten geradezu eine wunderbare, sage ich, Renaissance, weil es gibt ja schon, solange es die Menschheit gibt, sage ich jetzt einmal, dass man wieder draufkommt, mit wie wenig man glücklich werden kann, mit wie wenig man satt werden kann. Und das sind Dinge, die zunehmend Menschen sozusagen anspricht, und die merken, das Glück auf Erden besteht nicht im Zweitfernseher und im Zweitauto und was auch noch immer an Sachen, die auf uns zukommen, sondern einfach in dieser Einfachheit und in dieser und die eine Seite ist ja auch, dass die Kirche im Zweiten Vatikanum zum Beispiel das Fasten nur mehr auf 2 Tage beschränkt hat im Jahr. Das war früher, also 1917 gab es noch bis 1917 das Adventsfasten, das wurde aufgelassen. Und heute ist es so, dass die Kirche sagt, es muss jeder aus seiner eigenen Verantwortung diese Fastenzeit einhalten. Aber das heißt, die Kirche hat sich ein Stück zurückgezogen aus dieser Fastenecke, sage ich jetzt einmal. Und dafür ist die säkulare Seite eigentlich verstärkt. Das heißt, wir erleben heute, dass schon auch mit Spiritualität, aber ohne jetzt, sage ich, kirchliche Begleitung, viele Fastenseminare stattfinden. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache.
Und siehst du etwas, dass sich da etwas tut, dass auch sozusagen die staatliche Gesundheitsvorsorge, also in der Präventionsmedizin, dass da das Fasten mehr Gewicht bekommt? Denkst du, dass das, siehst du da eine Entwicklung?
Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Also ich kenne noch genug Kollegen, die sozusagen mit Fasten nichts am Hut haben, die das eigentlich sogar ablehnen. Es gibt auch Ärzte, die also geradezu warnen vor dem schlimmen Fasten mit Eiweißverlust und Herzmuskel und so weiter. Also das ist etwas, was nach wie vor noch sehr verbreitet ist. Das ist ein, sage ich jetzt einmal, sicher doch ein langer Weg über einige Generationen, dass das wieder sozusagen in die ärztliche Hand kommt als etwas ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Methode. Momentan, ja, sehe ich es noch nicht sehr euphorisch, muss ich ganz offen sagen. Also die Medizin ist leider heute noch im Wesentlichen eine technikorientierte Medizin. Das heißt, wir haben was ja ganz toll ist, sehr viele Möglichkeiten in der Medizin. Aber es hat auch damit zu tun, dass sich diese Technik und diese Apparatemedizin eigentlich in der Beziehung zwischen Arzt und Patient dazwischen faltet. Das heißt, die Beziehung ist eher ein Randgebiet. Das zeigt sich zum Beispiel, dass das ärztliche Gespräch von vielen Kassen entweder gar nicht oder ganz unzureichend honoriert wird. Ich kenne den Spruch eines Krankenkassenbeamten, der gesagt hat, wir werden euch Doktoren fürs Plaudern nicht an noch was zahlen. Also das war für mich so die Hauptaussage. Ich kann in ein Labor kontrollieren von der Kasse, ich kann ein EKG kontrollieren, aber wie lange ich mit jemandem und wie, sage ich, intensiv ich mit jemandem gesprochen habe, kann ich als Krankenkasse nicht kontrollieren. Und nach wie vor sträubt sich die Kasse mit Händen und Füßen dagegen, mehr als die 21,30 Euro pro Psychotherapiestunde zu zahlen. Und das ist das Problem. Auf der einen Seite habe ich eine Medizin, die für den Patienten scheinbar gratis ist in der Ordination, als Kassenpatient, sage ich, das kostet nichts. Und für die Psychotherapie muss ich was zahlen. Und das ist die nach wie vor ein Dilemma in der Gesundheit, dass diese Seite, dass die Ärzte sagen, okay, wir machen jetzt einmal alle Untersuchungen, dann hat man Backe gefunden und dann sagt man Patienten, sie sind froh, es ist alles in Ordnung und den Patienten geht es noch immer schlecht. Und dann sagt er, naja, sie könnten ja auch noch zum Psychotherapeuten schauen. Ne? Also das ist halt eine Medizin, wo das Psychische so, naja, wenn er nichts Gescheites hat, organisch, na, dann soll er halt einmal dort zum Psychodoktor schauen. Ne? Sag mir, das ist gut so.
Wie siehst du im Verlauf der Zeit, also die Bedeutung des Autophagie-Nobelpreises in diesem gesamten Gefüge? Denkst du, das wird etwas auslösen, dass man sich da ernsthafter damit auseinandersetzt in der sozusagen Gesundheitsprävention? Hat das Bedeutung für die Fastenbewegung, wenn man so sagen will?
Also ich finde, das hat eine enorme Bedeutung, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern und ich habe, wie gesagt, viele Fastenseminare auch abgehalten und habe schon manchmal den Eindruck gehabt, dass da so ein Teil in der Gruppe, sage ich jetzt vorsichtig, sehr alternativ bis esoterisch unterwegs war. Und das für mich war dieser Nobelpreis dieses Japaners, der die interzelluläre Autophagie beim Fasten wirklich nachgewiesen hat. Und das ist ein naturwissenschaftliches Faktum. Und das war für mich, es gibt dann auch noch die Telomere-Forschung und so weiter. Es gibt noch viele andere Dinge, die darauf hinweisen, welche wichtige Funktion im Körper dieses Fasten hat, diese Nahrungsreduktion. Ganz gleich, welche Form des Fastens man jetzt dann favorisiert. Und das ist etwas, wo ich denke, dass es ein guter Boden, ein naturwissenschaftlicher Boden ist, der uns auf jeden Fall aus dieser Ecke mal herausführt und nicht dieser Touch dieses Esoterischen. Das sind so komische Jünger, die da so hungernd herumwandeln, sondern dass das etwas ist, was wirklich einen guten, guten Boden hat. Und dass das eine Zeit braucht, auch in der Medizin sozusagen in die Peripherie zu dringen, auch den Ärzten bewusst zu werden, das ist ja völlig klar. Weil Nobelpreis heißt nicht, dass jemand sagt, wunderbar, sehr gut, der hat das entdeckt, jetzt machen wir alle, sondern das braucht eine Zeit. Ja.
Mir ist mal, ich habe mal lachen müssen, als ich gelesen habe, das Wort Entschlackung, ja, das ist, also ich bin selber auch in einer Ärztefamilie groß geworden und mein Bruder ist auch Arzt und Entschlackung, ja, was ist das? Aber sozusagen der ärztliche Leiter der Uniklinik in Graz, wo ja auch viel geforscht wird, Thomas Bieber, der verwendet jetzt selber auch das Wort Entschlackung. Das ist sozusagen fast ein bisschen so wie eine Versöhnung, vielleicht weil eben die Autophagie das eben jetzt zulässt. Kann man das so laienhaft sagen? Also dass man sagt, Entschlackung war vorher nicht definiert, aber durch Autophagie kann man das jetzt, ist das eine Erklärung, was das ist?
Ich persönlich verwende das Wort Entschlackung oder auch Entgiftung nicht sehr gerne.
Ja.
Es gibt, wie gesagt, verschiedene, unglaublich viele komplexe Mechanismen im Körper, um Schadstoffe, um und, zu entfernen. Und Zum Beispiel auch das Thema Übersäuerung ist ja, das sind, glaube ich, im Internet gibt es 600.000 Einträge, das kann kein Mensch lesen. Aber das zeigt nichts anderes, als auch, und für mich hat der Körper so viele Möglichkeiten, mit diesen Umwelteinflüssen auch umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass er alles schadlos übersteht. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wir haben in unserem Körper unglaubliche Möglichkeiten, sozusagen diese Dinge auszubalancieren, also mit diesen Schadstoffen umzugehen, sie auszuscheiden und so weiter. Also, wie gesagt, Entschlackung kommt aus dem Hochofen. Dort gibt es Schlacken, das ist keine Frage. Und entgiften würde bedeuten, dass wir ständig mit Giften herum. Natürlich ist eine Schwermetallbelastung durch die Luft, die wir ja auch einatmen, ist gar keine Frage, dass das auch eine Belastung für den Körper ist. Mhm. Aber unter Gift verstehe ich was anderes. Ich habe zumindest nicht Gift eine andere Definition. Egal.
Okay, also du würdest dann auch, wie würdest du sagen, statt Entschlackung, was tun wir, uns reinigen oder was tun wir da?
Dem Körper die Chance zu geben, mit den körpereigenen Möglichkeiten, eben zum Beispiel eben mit der interzellulären Autophagie, dem Körper die Möglichkeit zu geben, wieder diese Eiweißbruchstücke, die da in der Zelle vorhanden sind, die, wie in einer Fabrik, wo hinten eine Müllhalde ist, wo man sagt, na, das gehört aber mal aufgerammt. Dann kommt irgendein Lysozym und sagt, okay, ich hülle das alles ein. Die Eiweißbruchstücke werden zerlegt in Aminosäuren. Und auf einmal hat die Zelle, wie beim Lego, wieder einen Haufen Bausteine, wo es was Neues bauen kann. Also neue Eiweißbestandteile für die Zelle. Das ist einfach die Geschichte.
Und dann als letztes noch das Wort, also sozusagen Übersäuerung, du hast das vorher angesprochen, oder Säure-Basen-Balance, wie geht es dir damit? Also da als Arzt?
Es gibt natürlich Säure-Basen-Imbalanzen, natürlich, das ist gar keine Frage, bei bestimmten Erkrankungen. Ich denke an den diabetischen Koma und verschiedene andere Erkrankungen, vor allem Nierenerkrankungen, wo es hier zu Störungen kommt, ist gar keine Frage. Im gesunden Organismus, der hat so viele Kompensationsmöglichkeiten, um genau diesen pH-Wert, Körper-pH-Wert von 7,14, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, einzuhalten. Das auszutarieren ist enorm wichtig, ist gar keine Frage. Weil wenn das in basisch oder in der saure Seite verschoben wird, kommt es zu enormen Komplikationen. Kann man halt ja alles nachlesen, würde jetzt zu weit führen. Ich denke nur zum Beispiel, es gibt eine ganz einfache Sache, das ist die Hyperventilationstetanie, kennt wahrscheinlich jeder, der mal in einer Panikattacke war, der sozusagen, wenn man massive Angst und Panik hat, dann atmet man wesentlich rascher aus und ein. Das weiß jeder, dass man einfach begann zu hyperventilieren. Im Hyperventilieren atmet man sehr viel CO2 ab. Das ist ein CO2 ist Sauerstoffbestandteil. Und damit entsteht eine respiratorische Alkalose. Das heißt, durch das Atmen kommt es zu einer Veränderung, zu einer Verschiebung des pH-Wertes im Blut. Und damit kommt es, es ist so, wir haben einen bestimmten Calciumpool. Dieser Calciumpool ist aus dem ionisierten Kalzium und dem anderen nicht ionisierten Kalzium. Und das Problem ist, dass das ionisierte Kalzium ist das einzige, das verwendet werden kann vom Körper, dass das molekulare Kalzium eben nicht. Und jetzt kommt es durch die respiratorische Alkalose zu einer Verschiebung. Das heißt, es ist weniger ionisiertes Kalzium vorhanden, verfügbar. Der Kalziumpool ist aber gleich geblieben. Und damit kommt es zu einer Art Verkrampfung der Hände, der Füße, um den Mund herum, zu Parästhesien und so weiter. Also das ist, wenn man so will, man kann sich das sogar selber auslösen, so eine pH-Wertverschiebung. Aber der Körper kann, Gott sei Dank, die erste Hilfe ist nichts anderes, als dass man das eigene CO2 wieder zurückatmet, durch die Handfläche oder Sackerl oder was auch immer. Also das sind so ganz einfache Dinge. Und zu behaupten, dass es gibt ja Menschen, die sagen, 80% der Menschheit ist übersäuert. Also ich fange mit solchen Dingen überhaupt nichts an, weil natürlich jemand, der sich hauptsächlich von Fleisch ernährt, ist wesentlich mehr gichtgefährdet und als Vegetarier, das weiß man heute, das ist überhaupt kein Thema. Ja, okay, aber ich will nicht so ins
Gut,
Detail
ja.
gehen.
Gut, dann höre ich da, dass das sozusagen das Basenfasten, das ist jetzt so etwas, was, also ich habe das gerade jetzt erlebt, wir sind eine Woche gegangen und sind gewandert, jeden Tag 6, 8 Stunden und wurden daneben sozusagen verköstigt mit rein. Also pflanzenbasierter Kost. Und ich habe in der Woche, obwohl wir so viel gegessen haben, wie wir wollten, auch 4,5 Kilo abgenommen. Ich bin, also das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich bin sehr beeindruckt. Dem werde ich auf jeden Fall noch nachgehen. Dieses Thema basische Ernährung, basenüberschüssige Ernährung, wie man sagt. Gut, lieber Heinz, du hast uns geführt. Vor allem auf den Luigi Coronaro gestoßen. Ich glaube, wir werden das Buch auch unten angeben. Das ist vielleicht tatsächlich interessant, dass man den mal nachliest. Du hast uns auch sozusagen ein bisschen in die aktuellen Entwicklungen durchgeführt da und auch die Bedeutung der Psyche erklärt. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss uns mitgeben möchtest? Sozusagen der GGF oder dem Team aus deiner Sicht, was du als bedeutsam empfindest.
Gar nicht einfach zu beantworten. Da gibt es unglaublich viel. Aber ich glaube einfach fest daran, dass die Möglichkeit, die für die Bevölkerung da ist, solche Seminare, solche Kurse zu machen, mit ausgebildeten Fastenbegleiterinnen und Fastenbegleitern, viele Anstöße bringt. Und ich habe in diesen Kursen selbst, wo ich als Fastenleiter tätig war, immer wieder erfahren, sind sehr viele Freundschaften entstanden. Da sind sehr viele Begegnungen passiert, die normalerweise, was ich bei der Fortbildung so in der Form überhaupt nicht stattfinden. Und durch dieses, sage ich jetzt mal, durch die existenzielle Krise, die in so einer Fastenwoche auch passiert, finden Menschen zueinander, und das halte ich für ganz enorm wichtig, dass auf der Beziehungsebene sozusagen hier dieses Fasten weitergegeben wird. Und jemand, der vom Fasten etwas hält, der ist der beste Multiplikator. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Der einen Fastenseminar gemacht hat und davon überzeugt ist, der gibt es weiter. Und der kann, und das ist etwas, was, da können wir uns darauf verlassen, dass sich das wirklich infiltriert und weiter verbreitet. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für dieses Gespräch. Freue
Ja,
mich und
ich
verabschiede
bedanke
mich
mich
beim
auch bei
Zuschauer und
dir.
bei der Zuschauerin. Vielen Dank.
Okay, tschüss, Papa.